baust du ein SaaS-Produkt für Kunden, die kaum digital arbeiten und schaffst es trotzdem auf über 20.000 Standorte und 10 Millionen Euro ARR. Das verrät uns Björn Wisniewski, Gründer und CEO von Sites, über ihren Aufstieg zu einem der führenden Operating-Systeme im Gastrobereich Europas. Wir sprechen unter anderem, aber natürlich nicht abschließend, über den schwierigen generellen Markt in der Gastronomie. Die aktuelle Bedeutung von AI bei Restaurantbesitzer, ja, spielt das denn überhaupt eine Rolle? Wir sprechen über den Einsatz von KI bei Sites selbst und wie es Sites schafft, in einem Low-Tech-Markt mit extrem hoher Fragmentierung trotzdem kosteneffizient eine skalierbare Infrastruktur für Wachstum zu schaffen. Auf geht's!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Artist on Air. Hallo Björn.
Hi.
Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier zum Montag. Wir nehmen auf am 4.8.2025 und ich freue mich mit dir heute über Verkaufen an nicht digitale oder nicht so AI-affine Industrien, in dem Fall an den Restaurantbereich zu sprechen. Aber vielleicht erzählst du mehr. Wer bist du und was machst du, Björn?
Genau. Björn, Geschäftsführer und einer der Gründer von Sites. Wir haben ein Betriebssystem für die Restaurants entwickelt, da vorrangig Restaurants, die halt ausliefern und im Quick-Service tätig sind. Und da halt einmal so ein Paket entwickelt, was halt Restaurants dann vollumfänglich dann nutzen können. Angefangen von der Kasse bis hin zum Webshop, Anbindung an die Lieferportale. Also so ein Rundum-Sorglos-Paket.
Genau. Man würde sagen, ja. Man würde wahrscheinlich sagen, Operating System für das Restaurant von heute,
genau,
oder?
Genau, das Restaurant OS. Ja, hatte ich gestern noch die Diskussion mit meiner Freundin, wie wir es nun letztendlich auch im Marketing richtig benennen. Da meinte sie aber, OS verstehen ja nicht, Betriebssystem ist so ein bisschen einfacher.
Betriebssystem wahrscheinlich in dem Vertical wirklich die einfachere Beschreibung. Jetzt macht ihr das ja nicht seit gestern, Björn, sondern Sites gibt es ja schon sehr, sehr lange. Wann habt ihr angefangen und was war damals die Idee für Sites?
Genau, also wir sind 2014 gestartet, haben schon ein bisschen Vorbesprechungen 2013 gehabt, sind aber tatsächlich auch schon ein bisschen länger im Restaurantbereich unterwegs. Also ich habe noch zwei Mitgründer, Ronny und André. André ist, glaube ich, seit über 25 Jahren jetzt im Restaurant-Tech-Bereich, hat erste POS mit Fokus auf Lieferdienste damals entwickelt, auch die erste Schnittstelle zu Lieferando, damals mit Lieferando entwickelt. Und Ronny, mein anderer Partner, und ich, wir hatten damals noch eine Werbeagentur und hatten 2007, so kurz bevor es dann losging mit Lieferando und Lieferheld, auch einen Webshop für Lieferdienste entwickelt. Also schon relativ lange dabei und 2014 dann gestartet im Zuge eines Auftrages für einen Kunden. Wir hatten damals noch die Werbeagentur und dann hatten wir uns mit André zusammengesetzt, überlegt, wie sieht das eigentlich aus und wie sieht es vor allem für Unternehmen aus, die mehr als eine Filiale haben. Ja, weil das war damals halt einfach ein Problem. Wir haben immer noch einen Kunden, der hatte damals, glaube ich, so 90 Stores. Und der hat halt nie in Echtzeit gesehen, wie eigentlich seine Geschäfte laufen. Ja, und bei Restaurants ist es halt so, da kannst halt einen Monat laufen, gut laufen, anderen Monat dann schlecht. Und es ist halt einfach extrem wichtig, dass du als Franchise-Zentrale auch immer siehst, wie das Unternehmen jetzt gerade dann funktioniert. Genau. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben dann das Ganze entwickelt und sind aber auch sehr lange gebootstrapped. Ja, sind bis 2021 gebootstrapped. Und hatten uns dann das erste Mal Investoren dazugeholt. Ja. Also hatten auch gar keine Business Angels oder sowas drin. Gibt also bei uns ein sehr clean Cap Table, sondern das alles so aus dem eigenen Cash dann entwickelt.
Wen habt ihr 2021 dazugeholt, Björn? Wie viel Geld habt ihr aufgenommen und wo standet ihr 2021?
Wir waren bei 3,5 Millionen ERA. Und hatten uns dann Cusp Capital, die aus Tengelmann hervorgegangen sind, dazu geholt und Fortino Capital, was ein Fonds aus Belgien ist. Genau, aufgenommen hatten wir 10 Millionen für die weitere Expansion und das hat soweit auch ganz gut funktioniert.
Cusp Capital bekannt für sehr, sehr viele Investments in Vertical SaaS. Ich glaube, Max und sein Team, seine Partner sind sehr, sehr große Fans und schon seit langem begeistert von Vertical SaaS, schon noch bevor es, sage ich mal, en vogue war. Liebe Grüße hier an der Stelle. War das eure letzte Finanzierungsrunde, Björn, oder habt ihr jetzt, sage ich mal, seitdem nochmal eine weitere Runde gemacht und noch mehr Kapital aufgenommen?
Also intern nochmal so ein bisschen gebridged, aber haben jetzt nicht nochmal extern Kapital aufgenommen. Also
okay.
Vor kurzem haben wir nochmal eine kleine Runde mit Claret gemacht, aber das war es jetzt auch erstmal gewesen. Versuchen halt einfach sehr kapitaleffizient auch zu wachsen.
Und Thema Wachstum, ganz spannend. Jetzt hast du Zahlen genannt von 2021. Wo seid ihr heute? Wie groß ist das Team? Wie viel ERA macht ihr 2025?
Jetzt sind wir ungefähr bei 13.
Stark. 2025 mit 13 Mio. ERA. Jetzt vielleicht, um ein Gefühl zu geben für unsere ZuhörerInnen, mein Verständnis vom Restaurantmarkt ist ja eine extrem hohe Fragmentierung. Jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich auch Ketten und Franchise-Nehmer. Wer ist so euer Core-ICP oder wie verteilt sich, sag ich mal, eure Kundenschaft in verschiedene Segmente?
Wir sind tatsächlich recht breit aufgestellt. Ja, das heißt, wir haben den klassischen Einzelgastronomen, die Pizzeria um die Ecke. Das macht so 30% unserer Kundschaft aus. 70% sind aber tatsächlich so aufgestellt, dass die mindestens zwei Restaurants und mehr haben. Haben auch Kunden wie McDonald's und Burger King mit an Bord. Also ist das ziemlich bunt gemischt. Unser Core-ICP liegt aber tatsächlich bei so den Stores zwischen 2 und 80 Stores, weil wir dort halt auch den größten Wertbeitrag liefern können und die halt dann auch wirklich so die Lösung dann ganzheitlich nehmen. Und wenn es größer wird, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass man halt sehr viel customizen muss und dann halt tatsächlich auch Teil einer Infrastruktur wird, die halt dann schon vorhanden ist.
Okay, das heißt, gibt es Wettbewerber, die sich auf ein noch größeres Segment fokussieren werden oder sind das dann eher wirklich Customized-Lösungen, wo selbst gebaut wird für irgendwie, wie du sagst, halt eine Infrastruktur, die schon vorhanden ist?
Es gibt schon Unternehmen, wie der Mojo zum Beispiel aus Großbritannien, die sich halt dann erst, also auf Unternehmen fokussieren, die halt 50 Stores und mehr haben. Ja. Und dann natürlich halt Größen wie Oracle, die halt dann schon auch international dann tätig sind und dann halt das POS zum Beispiel für Burger King unter anderem dann liefern.
Okay, lass uns mal reingehen in so ein bisschen den Käufer eurer Software und auch vielleicht sozusagen die Painpoints, die gelöst werden. Ich kann mir vorstellen, wo ihr gestartet seid, du hast es erwähnt, war so die Konnektivität zu den aufstrebenden Order-Plattformen, die Lieferandos, Lieferheld und Co. ist sicherlich so ein großer Pain, der gelöst werden musste. Bin ich da erstmal nicht auf dem Holzweg?
Ja, definitiv. Also wie ich schon sagte, wir sind ja ursprünglich mit dem Lieferservice gestartet. Ja. Lieferservice ist ja nochmal, also Restaurant an sich hat schon eine gewisse Komplexität, weil ich Leute natürlich mal oder die Kundschaft immer dann antreffe, wenn sie halt jetzt gerade hungrig sind, was halt schnell auch dann in Hangry dann umschlägt. Und in dem Augenblick muss es halt einfach in einem Restaurant gut dann funktionieren. Das heißt, die Abläufe müssen gut funktionieren. Und bei Delivery ist dann nochmal schwieriger, weil ich ja diese ganze Last-Mile-Komponente auch nochmal habe. Ja, das heißt, das, was da einfach vonnöten war, ist, dass die Lösung halt integriert halt wirklich den ganzen Prozess halt abdecken kann. So sind wir dann auch gestartet und das ist das, was wir auch im Quick-Service-Restaurant dann auch bieten. Und das, was wir halt tatsächlich machen, ist, wir liefern halt in den verschiedenen Modulen, insgesamt mit 12 Stück, liefern wir tatsächlich dann halt immer auch Teillösungen. Ja, das heißt zum Beispiel Anbindung an die Lieferportale ist natürlich super. Ja, ich habe dann nicht mehr plötzlich 3 Tablets oder manche haben ja mittlerweile auch Ghost Kitchens. Dann hast du plötzlich dann so ein ganzes Cockpit mit 12 Tablets dann stehen. Bei uns brauchst du dann halt wirklich nur noch ein Gerät. Das Gerät organisiert dann die entsprechenden oder die Software organisiert die Bestellungen, schickt die dann an die Küche. In der Küche sind wir mittlerweile halt auch so weit, dass wir die digitalisiert haben. Das heißt, da kommt nicht mehr der klassische Zettel dann raus, sondern da hängt dann ein Display. In dem Display werden schon die Bestellungen zusammengestellt, die halt zu dem Kunden gefahren werden oder die Bestellungen, die halt in-house sind, dann einfach nach vorne gezogen werden, damit der Gast im Warteraum dann nicht so viel wartet. Und das hilft halt den Restaurants, weil da natürlich halt auch Kostendruck herrscht und man halt sehr effizient sein muss. Kunden, die haben jetzt auch durch die Digitalisierung der Küche halt einfach eine Person eingespart, die vorher nur damit beschäftigt war, halt Zettel zu sortieren. Ja, das heißt, wir helfen an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Portale ist natürlich auch wieder ein Punkt, so ein bisschen so eine Hassliebe zwischen Restaurants und den Portalen, weil die Portale natürlich 15-30% des Umsatzes dann nehmen. Und da unterstützen wir halt auch unsere Restaurantpartner, indem wir da eine Lösung anbieten, dass sie halt sich auch selbstständig machen können mit einem eigenen E-Commerce-System. Also wir haben dann eine eigene iOS- und Android-App auf sie gebrandet und einen Webshop, sodass sie halt dann auch eigenständig eine digitale Kundenbeziehung aufbauen können.
Jetzt hast du schon gesagt, Björn, damals klarer Go-to-Market über das Lieferportal-Thema, heute 12 Module. Was würdest du sagen, sind heute 2025 so die drei Haupt-Pain-Points von eurer Kundschaft? Also so die drei wahrscheinlich auch dann am meisten genutzten Module. Aber was sind so die größten Pains bei Restaurants?
Ja, also Aggregierung der Lieferportale immer noch. Ja, das heißt nach wie vor halt sehr, sehr wichtig, die Daten an einer Stelle auch zu haben in dem Betriebssystem der Restaurants. Dann auf der anderen Seite halt wirklich den eigenen Webshop zu besitzen und sich da halt unabhängiger zu machen und wirklich auch die Beziehung zum Kunden selbstständig halt aufzubauen, weil das extrem wichtig ist heutzutage. Ja, also auch bei der klassischen Gastronomie, die halt dann normal Sitzplätze anbietet, wo der Kellner hinkommt, ist halt mittlerweile schon ein relativ hoher Anteil tatsächlich auch kommt über die Lieferportale. Und das, was wir so vor 2 Jahren angefangen haben, Fokus auch zu entwickeln, sind diese Self-Order-Terminals, sowas, was man auch von McDonald's kennt, als Digitalisierungsmöglichkeit für den Quick-Service-Bereich. Und da haben wir jetzt halt gerade einen sehr, sehr starken Anstieg halt von Verkäufen.
Und sind das wirklich, wie bei McDonald's bekannt, so richtig Hardware-Module oder ist auch eher ein iPad, was irgendwo steht und die Software ermöglicht quasi den Menschen am Tisch zu bestellen? Wahrscheinlich beides vermutlich, ja?
Ja, also es geht aber tatsächlich eher vorrangig um die Hardware, weil es darum dann auch häufig geht, dass die, also wir bieten zum Beispiel auch QR-Code-Ordering an. Ja, da gab es ja auch einige Startups, die damit richtig durch die Decke gehen wollten, was nicht so richtig funktioniert hat, weil die Gäste dann doch ein physisches Menü erwarten. Aber das Bestellen in so einem Quick-Service-Bereich, in so einem Imbiss-Bereich halt mit einem digitalen Gerät, das ist mittlerweile schon ganz gut gelernt. Da hat McDonald's die Leute ganz gut trainiert und das funktioniert ganz gut. Aber tatsächlich so am Tisch mit einem iPad bestellen, ist halt relativ selten nachgefragt. Ja, da gibt es immer mal wieder Gastronomen, die sowas gerne ausprobieren wollen. Aber im Endeffekt, wenn ich halt in ein Restaurant gehe, mich an den Tisch setze und jetzt nicht gerade irgendwie einen Burger einfach nur bestellen möchte, dann, wo ich es halt gewohnt bin, an der Theke zu bestellen, dann erwarte ich eigentlich auch, dass gegebenenfalls keiner vorbeikommt, ich ein Menü bekomme und dann nicht unbedingt über ein Tablet bestelle. Aber ist ja auch ein Erlebnis am Ende. Ja, ich gönne mir dann in dem Augenblick etwas.
Jetzt habe ich so das Gefühl, dass natürlich die Kundschaft in einem Restaurant sehr divers ist und da sicherlich auch ein großer Teil an Endkonsumenten dabei ist, die sehr, sehr digital affin sind und Digital Natives wie wir. Meine Vermutung ist, dass auf der Restaurantseite das sehr unterschiedlich ist. Wie digital affin sind denn Restaurantbesitzer heutzutage? Wie offen für Software überhaupt im Restaurant sind die? Und wie hat sich das vielleicht auch über die letzten 2, 3, 4 Jahre geändert?
Es spannt sich eigentlich ziemlich breit. Es gibt, würde ich sagen, vielleicht so 10-15%, die digital affin sind, die sich dann halt auch, also wenn man sehr, sehr umfangreiches Produkt, also wo man wirklich sehr, sehr viel auch umsetzen kann mit. Und die nerden sich dann komplett rein. Die sind dann tatsächlich teilweise fitter als unsere eigenen Leute, was dann gerade im Support dann immer wieder zu Diskussionen führt, wenn der Support-Mitarbeiter sagt, nee, das geht nicht. Und der Kunde dann sagt, doch, das geht definitiv. Und hier an der Stelle funktioniert das nicht, aber du kannst das mit dem und dem lösen. Und dann hast du aber sehr viele Leute, die halt auch wirklich nicht, also die zwar ihr Telefon nutzen, aber an sich mit Software im Restaurant gar nicht viel zu tun haben wollen. Und wo dann halt auch die Nachfrage kommt, okay, pflegt ihr dann die Software für uns, macht ihr das Menü, seid ihr dann halt verfügbar, wenn ich jetzt mal irgendein Thema habe, wo es halt dann schon darauf hinausläuft, dass man sagt, okay, dann sind wir an der Stelle wahrscheinlich nicht der Richtige, sondern dann musst du dir, denke ich mal, einen Dienstleister wieder vor Ort suchen, der dann halt die Komplettpflege für dich übernimmt. Ja, und das hat auch gar nicht unbedingt was mit der, also umso größer die werden, umso professioneller werden die. Aber wir haben tatsächlich auch Kunden, Mit denen hatten wir Diskussionen, die haben dann halt irgendwie so 7, 8 Stores, wo man denkt, okay, da müsste eigentlich ja schon eine Professionalität da sein. Aber das, was der Einsatz dann durch uns halt auch führt, ist, dass die Betriebe automatisch halt auch dann professioneller werden, weil sie halt einfach jemanden hinsetzen, der dann das Betriebssystem auch nutzen muss, der das halt auch dann alles richtig einsetzen soll, dass sie den halt dann einfach mit an Bord holen und dann automatisch halt auch in ihren Abläufen professioneller werden. Also das heißt, ganz häufig ist so, Unternehmen sind dann schnell gewachsen, weil die Küche gut war, ja, und stellen dann aber fest, okay, wir brauchen halt ein System, was möglichst nicht fragmentiert daraus besteht, dass ich jetzt irgendwie einen Webshop bei dem und eine Kasse bei dem und dann halt die Lieferanbindung bei Lieferportalanbindung bei einem anderen habe, sondern das möglichst alles integriert, weil du willst ja jetzt ja auch keinen ITler dann haben, der dann halt irgendwelche Support-Tickets rumschickt, sondern am besten einen Ansprechpartner haben. Und dann können die im Grunde genommen dann den nächsten Schritt mit uns gehen. Also das war damals auch bei unserem initialen Kunden so. Die hatten auch 15 Stores, wollten halt hoch auf 200. Und bei denen hat es dann auch eine Weile gedauert, halt die ganzen Prozesse aufzubauen. Weil gerade so auch so ein Franchise wahnsinnig, also schon eine Herausforderung mit sich bringt, schwierig ist, weil du halt viele unterschiedliche Leute dann halt auch da managen musst. Ja, und da Unterstützung ist Software sehr gut.
Jetzt sind, glaube ich, viele FounderInnen, die Vertical Operating Systems bauen, mit der gleichen Problematik konfrontiert werden, nämlich dass sie in einer Branche unterwegs sind, die vielleicht noch wenig digitalisiert sind, vielleicht auch mittlerweile Subbranchen, gar nicht mal so wie VC-Cases, und der größte Gegner wahrscheinlich erstmal manueller Prozess oder Excel ist. Ja? Jetzt habt ihr ja eine Lösung, die schon sehr mächtig und umfangreich ist. Was ist denn, sage ich mal, bei diesen vielleicht nicht digital nativen Kunden dann trotzdem der Punkt, wo die sagen, hey, ich versuch's. Also was ist so die niedrige Einstiegsschwelle, wie ihr die trotzdem bekommt, auch wenn die sich, sage ich, wenn die Software gegenüber erstmal vielleicht nicht so offen eingestellt sind, weil ich glaube, nachweislich wird euer System extrem Effizienz bringen, Fehlerquoten runter und helfen, aber ja, ich glaube, das ist ja eine andere Diskussion mit Leuten, die einfach vielleicht generell Software gegenüber nicht so zugeneigt sind. Wie kriegt ihr die?
Ja, da muss ich aber auch sagen, dass wir mittlerweile auch häufig Nein sagen. Ja, also gerade wenn wir einfach merken, dass die Kunden dann nicht digital affin sind, häufig kommen dann auch Sprachbarrieren dazu. Ja, also Gastronomie hat halt schon einen hohen Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund, die zwar dann gut kochen können, aber gegebenenfalls halt auch gar nicht das Verständnis für die Software dann mitbringen, ja, gegebenenfalls. Und dann ist aber auch so, dass wir sagen, okay, da gibt's halt dann auch andere Lösungen am Markt, mit denen du halt gegebenenfalls dann besser fährst und mit denen du dann besser arbeiten kannst. Da tut man sich auch keinen Gefallen. Ja. Also sich selbst und auch dem Kunden gegenüber. Und wir hatten dann bei uns eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, machen dann Clawbacks. Das heißt, wenn die Leute nicht live gehen, schauen wir halt einfach auch mit den Sales-Mitarbeitern, woran es gelegen hat. Und das hat uns einfach auch nochmal geholfen, besser zu identifizieren, wer tatsächlich unser Kunde ist. Ja. Parallel arbeiten wir natürlich permanent daran, die Software zu vereinfachen und besser zu machen. Ja. Und wenn man halt aus so einem Enterprise-Bereich kommt und dann runtergeht in so einen Single-Kunden-Bereich, dann ist das halt natürlich auch teilweise ein bisschen herausfordernder.
Aber das ist ja ein super spannender Punkt. Was ist denn so ein Qualifizierungskriterium, was ihr versucht vorher abzuklopfen, wo ihr sagen würdet, okay, wenn das nicht erfüllt ist, dann qualifizieren wir den raus? Also weil digitale Affinität ist natürlich auf dem Papier super, aber das jetzt in der Praxis wirklich festzustellen und dann irgendwas festzumachen, ist natürlich, also fällt mir jetzt gar nicht so leicht. Wie macht ihr das?
Ja, gut, also wir arbeiten im Field-Sales-Team. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal eine Besonderheit heutzutage. Das liegt eigentlich dann immer an dem jeweiligen Mitarbeiter. Ja, die kriegen das dann schon relativ schnell mit, inwieweit derjenige das halt auch versteht, was ihm dort dann präsentiert wird. Weil du natürlich halt auch einfach merkst, wenn du bestimmte Funktionen dann zeigst, versteht derjenige das oder sind da halt, wie ich gerade schon sagte, also er hat letztens mit jemandem ein Verkaufsgespräch gehabt und dann kommt halt sofort die Frage, ja, könnt ihr das alles für uns erledigen? Und in dem Augenblick ist es eigentlich schon so, dass man sagt, so gut, das passt dann eigentlich nicht, weil wenn du den Erfolg haben möchtest mit unserem System, dann musst du dich halt zwangsläufig damit beschäftigen. Und wenn du das richtig machst, dann kannst du halt wirklich auch die ganzen Potenziale ableiten daraus und dann halt wirklich einen Mehrwert für dich haben. Ja, aber wenn ich jetzt einfach nur einen Taschenrechner da stehen haben möchte, dann gehe ich halt zu einem anderen Anbieter. Ein Taschenrechner sind wir dann nicht bloß.
Und ein Folgeproblem, was ich mir vorstellen könnte, der Field Sales Mitarbeiter ist ja sicherlich irgendwie auf Contracted ARR incentiviert. Das heißt, wie löst ihr diesen Konflikt, dass der nicht trotzdem versucht, erstmal die Software da rein zu verkaufen?
Ja, also hatte ich gerade schon erwähnt, wir haben sogenannte Clawbacks. Das heißt, wir schauen nach 6 Monaten, wie viel ist von den Vertragsvolumina noch da, und das erzieht natürlich auch die Sales-Mitarbeiter.
Ja. Okay, verstanden. Das heißt, es gibt auch eine sehr große Usage-Komponente bei euch, die genutzt werden kann, oder wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt eine, also wie funktioniert Pricing? Übergeordnete Frage.
Ach so, genau. Das Pricing ist so gestaffelt, dass du halt pro Store und Modul, was du halt buchst, dann zahlst.
Ja. Und das Modul muss aber auch genutzt werden, ansonsten, wie du sagst,
also sind das nicht zwangsläufig. Also wir gucken natürlich mit unserem Team schon rein, ob die das nutzen, und versuchen die dazu zu bewegen. Aber bei einigen Sachen ist auch so, dass die dann halt über die Zeit dann erst implementiert werden, weil sowas wie eine Warenwirtschaft, damit startest du in der Regel nicht gleich als erstes, weil das schon eine gewisse Komplexität dann mit sich bringt.
Jetzt sind wir in einem Low-Tech-Bereich unterwegs oder zumindest in einer Industrie, die jetzt wahrscheinlich nicht total digital nativ ist, und wir reden seit 2 Jahren exzessiv über AI. Das ist ja jetzt, sage ich mal, nochmal ein Layer on top. Was ist oder war so der erste AI-Use-Case vielleicht, der bei euren Kunden schon implementiert ist, der auch genutzt wird? Gibt es den überhaupt, muss man fragen. Gibt es den überhaupt schon?
Nee, aktuell haben wir da, also wir haben einige Sachen, die jetzt so in der Planung sind, gerade was so Datenauswertung anbelangt. Das ist tatsächlich auch so der größte Mehrwert. Auch für so Automatisierungen und Generierung von Content sind einige Sachen dabei, die wir halt jetzt geplant haben. Ansonsten sind das natürlich halt sehr viele manuelle Themen, die halt in einem Restaurant stattfinden, wo du jetzt gar nicht so stark unterstützen kannst. Ja. Also anders als jetzt bei jemandem, der, sagen wir jetzt, im Marketing ist und sich dann halt irgendwie so eine Marketingstrategie baut, bin ich halt im Restaurant, ich stehe vorne am Grill und mache dann mein Essen fertig. Aber das, wo wir schon Vorteile sehen, ist halt einfach Predictions, Unterstützung bei der Generierung von Content, Marketing und ähnlichen Themen. Genau, das haben wir dann jetzt auch auf der Roadmap. Da musst du aber halt einfach auch noch ein paar Grundlagen bilden, Daten besser zusammenfassen, aggregieren, auswerten, um da halt jetzt dann tatsächlich auch einen Mehrwert zu bieten. Ja, aber auch wenn man in die USA guckt, ist das im Restaurant-Tech ja auch dann teilweise noch so ein bisschen in Kinderschuhen, wenn man bei Toast guckt, die haben jetzt gerade auch erst so die erste AI rausgebracht, die halt dann so ein bisschen hilft, das Restaurant besser zu steuern. Ja, aber spannend, definitiv.
Aber heißt, spielt bei euch auch im Messaging, im Marketing dann eine total untergeordnete Rolle, weil es für die Leute im Restaurant, wie du sagst, einfach überhaupt gar nicht relevant ist aktuell.
Ja, also aktuell schon, weil es auch viele Themen noch gar nicht so hundertprozentig lösen kann, die halt für die dann irgendwie relevant sind. Ja, weil es geht ja viel um Content-Erstellung, Recherche und so weiter, das brauche ich dann halt nicht. Und ich könnte natürlich jetzt sowas wie so ein Rezeptvorschlagsalgorithmus dann bauen, aber am Ende ist es dann doch so, dass der Gastronom an vielen Stellen dann halt auch zu undigital affin ist, um das halt dann zu nutzen. Ja. Aber wie gesagt, wir gucken da rein, sprechen mit unseren Kunden zu den Themen und schauen, wie wir da halt zukünftig auch noch besser unterstützen können und wie wir da das Potenzial dann auch nutzen, das KI dann heutzutage auch bietet.
So ein Use Case, der mir spontan in den Kopf kommt, Björn, wenn ihr auch die Website für die Kunden macht und sozusagen Direct-to-Consumer-Orders, gibt es da nicht irgendwie auf der Website sozusagen KI-Bots, die die Kommunikation vielleicht mit dem Kunden auch übernehmen können und auch den Bestellvorgang?
Genau. Genau. Also das ist definitiv mit angedacht. Bestellvorgang, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger. Das haben wir damals schon mal mit Alexa und so weiter probiert, was auch viel schlechter war. Aber das Problem ist ja, du willst die Speisen ja sehen. Ja, und dann bist du halt häufig viel schneller dann auf deinem Telefon, dich da halt durchzuscrollen und dich inspirieren zu lassen, statt halt jetzt dann von der AI dir irgendwas vorschlagen zu lassen. Ich habe das letztens bei Lieferando gesehen. Die hatten das in den Niederlanden schon mal getestet. Aber ich glaube, dass also die meisten Leute gehen da halt drauf, bestellen dann über den Webshop, weil es dann am Ende doch schneller ist, als jetzt sich da von der AI beraten zu lassen. Und die fragt dann nochmal nach, und soll es noch das sein und soll es noch das sein, dann brauche ich ja ewig.
Also dann für 5 Leute in der ganzen Familie, da bist du ja eine Stunde beschäftigt mit der AI, ja? Kann
genau,
ich total.
Ja, nee, da funktionieren dann so Themen wie Gruppenbestellungen. Ich schicke einen Link an meinen Sohn und er macht dann den Link einfach in WhatsApp auf und bestellt sich dann seine Pizza und es landet alles im gleichen Warenkorb, einfach besser geeignet.
Ah, cool. AI im Messaging nicht relevant. Was ist, sag ich mal, was sind so die kommunikativen Hooks, die für euch oder für einen Restaurantbesitzer hochrelevanten Kostenersparnis, bessere Prozesse? Also was sind so die Value-Adds, die ihr im Messaging voranstellt?
Ja, genau, das sind eigentlich die Themen. Kostenersparnisse, ja. Dann Vereinfachung der Prozesse. Ja, das ist eigentlich.
Die sind wahrscheinlich schon auch so jetzt, zumindest wenn man den Medien glaubt, auch ein bisschen unter Druck über die letzten Jahre gewesen mit Corona und jetzt auch mit irgendwie sinkendem Konsumverhalten. Das heißt, so Kostenersparnis, Effizienzsteigerung ist wahrscheinlich bei denen überall top of mind, oder?
Ja, definitiv. Also wenn man das jetzt nicht schon begonnen hat, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja, also ich brauche schon die entsprechenden Tools, um einfach das im Blick zu haben, weil die Margen rapide gesunken sind und selbst erfolgreiche Unternehmen mittlerweile da wirklich Probleme haben. Ja, ich habe nur gehört, dass McDonald's da, selbst McDonald's da unter Druck steht, der Umsatz entsprechend eingebrochen ist und der Restaurantmarkt an sich ist von 2023 auf 2024, glaube ich, um 5% sogar gesunken, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das heißt, Restaurants eh eigentlich immer so eine Branche, die halt bei allen, also oder gefühlt bei allen gesetzlichen Regelungen immer irgendwie unter Druck steht und immer irgendwas gemacht werden muss, teilweise natürlich auch selbst verschuldet, aber es ist definitiv nicht leichter geworden. Ja, und die krassen Kostensteigerungen nach dem Start des Ukraine-Krieges, das war eigentlich nochmal ein, glaube ich, sogar schlimmer fast als Corona, zumindest für unsere Kundschaft. Weil 3 Preiserhöhungen in einem Jahr an die Endkunden weiterzugeben, ist schon extrem schwer. Ja. Also die Löhne sind ja auch nicht im gleichen Maße angestiegen. Und man sieht das dann an dem Abverkauf der Tiefkühlpizzen, wohin sich das Geld dann einfach verlagert. Das heißt, Tiefkühlpizzen nach oben, Restaurantbesuche nach unten. Und das trifft vor allem, ja, sagen wir mal, dann einkommensschwächere Segmente, die halt dann sich mal eine Pizza bestellt haben, ja, die halt dann doch eher jetzt zur Tiefkühlpizza greifen.
Und ich denke, mit der nächsten Mindestlohnerhöhung, die verabschiedet wurde vor 2 Wochen, wird es nicht besser, weil ich vermute natürlich irgendwie viele der Angestellten in Restaurants auch im Niedriglohnsektor unterwegs sind. Schwierige Zeiten für den Restaurantmarkt, wahrscheinlich gute Zeiten für euch, weil der Druck, was zu machen und Effizienzen zu heben, natürlich steigt. Jetzt seid ihr bei 13 Millionen ARR, der Markt ist riesig aus meinem Wissen. Und das heißt, wie sieht's denn aus? Wie kommt ihr von 13 auf 30? Lasst uns doch einmal einsteigen in eure eigene Acquisition Engine. Und bevor wir über sozusagen weitere Skalierung sprechen, vielleicht einmal Verständnis, wie macht ihr es heute? Du hast schon viel Sales erwähnt, aber gib uns doch mal Einblick, wie sieht eure Go-to-Market Engine von vorne bis hinten aus?
Ja, wir müssen natürlich halt an diesem ganzen Go-to-Market entsprechend optimieren, sind auch permanent immer dran, weil es natürlich auch schwierig ist, überhaupt erst mal die Kunden zu erreichen. Ja, das heißt, so über klassisches Marketing ist das schon auch relativ schwierig und ziemlich kostenintensiv. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ganz normal bei Meta oder Google AdWords schalte, komme ich bei den relativ niedrigen ACVs dann halt einfach nicht an den Punkt, dass ich halt das wirklich rentabel machen kann. Ja, das heißt,
was Marketing. ACV, vielleicht kurze Zwischenfrage, Björn, weil das haben wir noch nicht gemacht. Was ist so ein First Year ACV on average bei euch?
Ja, so 2,5 bis 3.
Okay, ja, also in der Tat relativ weit unten. Okay, da wird Meta und Google relativ teuer. Verstanden. Genau. Was sind Alternativen?
Ja, also das heißt, das, was wir halt einfach machen, ist halt. Also wir nehmen das natürlich halt mit. Ja, das gehört halt einfach für uns zu einem Mix dazu. Arbeiten halt mit Referrals recht erfolgreich. Kriegen es, sind jetzt gerade dabei, nochmal unser Outbound-Team halt stärker aufzustellen und dann tatsächlich halt auch über Events zu schauen, dass man halt die Kunden reinbekommt. Ja, das heißt, es gibt jetzt, also unser Hauptmotion ist nach wie vor das Field Sales Team. Ja, das heißt, da kommen einen Großteil der Kunden rein. Die sind in den jeweiligen Regionen unterwegs, die bauen sich halt auch ein Netzwerk auf, so ähnlich wie man es halt dann auch von Toast kennt, die ja da sehr erfolgreich sind. Und über das Netzwerk kommen dann halt auch weitere Kunden. Ja, aber und das unterstützen wir halt, indem wir Marketing machen, Outbound machen, Inside Sales haben und dann natürlich versuchen, den Kunden über die Zeit einfach noch zu upsellen. Also dass wir einfach zu einem höheren ACV kommen. Und das ist natürlich auch schon ein gewisser Aufwand, ja, weil auch viel Sales-Team natürlich teuer ist.
Ja.
Das, was wir aber ganz gut schaffen durch die richtige Identifikation unserer Kunden, ist, dass wir halt einfach auch aus dem eigenen Kundenstamm dann wachsen. Ja, das heißt, unsere Kunden wachsen halt dadurch, dass sie selber erfolgreich sind, machen einen weiteren Store auf und das hilft uns einfach im Gesamtschnitt, das halt einfach sehr profitabel zu fahren.
Lass mich da nochmal ein bisschen ins Detail gehen, weil Inside Sales Team, ein Vertrieb sozusagen, der Door-to-Door geht und Events, wie spielt das zusammen? Also nehmen wir mal an, wirklich kalter Kunde, gibt es ein internes Team, was den erstmal per Telefon oder anderen Medien versucht zu kontaktieren und dann für den Field Sales Mitarbeiter terminiert? Oder wie läuft, sage ich mal, so der grundlegende Prozess?
Ja, teils. Also teils ist es einfach so, dass der Field Sales Manager dann wirklich ein gutes Netzwerk hat. Umso länger die halt dabei sind und eine Region haben, umso einfacher wird das. Ja, ja. Weil du halt einfach dann schon denjenigen kennst, der empfiehlt dich weiter. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir dann die Recherche betreiben, Sales-Team oder SDR-Team ransetzen, die halt dann das Outbound machen und versuchen parallel halt durch Marketing das entsprechend auch aufzuwärmen. Ja. Aber sind jetzt auch gerade dabei, das noch weiter zu professionalisieren. Und Events ist dann so, dass wir halt bei den größten Messen, die es dann halt in den jeweiligen Ländern gibt, dann auch dort mit sind, um einfach Brand Awareness zu schaffen.
Ja, da gibt es wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Leitmessen für ja. Restaurantbesitzer, entweder für Einkauf oder für Technologie oder für, weiß ich, Equipment im Restaurant, wo man sich dann, wo die Branche sich trifft, oder?
Genau. Ja, also stimmt. Es gibt die Internorga hier in Deutschland, Horecava in den Niederlanden, IGEO in der Schweiz, das sind so die, wo wir dann halt einfach dabei sind, um halt einfach auch Sichtbarkeit zu bekommen. Weil das schon auch hilft. Ja. Das sind einfach so Themen, wo man dann halt mit Leuten spricht, die dann sagen, ah, stimmt, ich habe euch letztens auf der Internorga gesehen. Und das hilft einfach dann, diesen den Trust halt auch aufzubilden. Ja. Und ansonsten ist halt wirklich auch schwieriger, weil ich halt nicht über die klassischen Kanäle wie LinkedIn, ja, relativ wenig Leute, die halt wirklich auf LinkedIn unterwegs sind, wenn dann halt meistens Mitarbeiter von größeren Ketten, aber umso kleiner ihr Unternehmen werden, umso seltener sind die halt wirklich auf LinkedIn unterwegs. Das heißt, so das klassische, ich baue mir jetzt halt so meine Marketing-Automation und der schreibt dann da an und dann wird noch was gepostet und dann wird da automatisch ein Termin vereinbart. Das ist schon schwierig und eigentlich in der Form gar nicht so richtig möglich.
Ja, glaube ich sofort. Gibt es also eine Idee oder ein Trend, den wir schon auch sehen, ist irgendwie wirklich mehr eigene physische Events zu machen? Jetzt stelle ich mir vor, dass Restaurantbesitzer irgendwie 6 Tage die Woche eh schon irgendwie unterwegs sind im Restaurant. Also für die jetzt am 7. Tag, keine Ahnung, montags irgendwie lokalen Event zu machen, wo man für die kocht oder die einlädt, habt ihr sicherlich drüber nachgedacht? Wie habt ihr drüber nachgedacht?
Ja, also wir haben letztes Jahr eine Eventmanagerin eingestellt, die uns genau bei den Themen dann auch unterstützt. Wir haben sowas auch geplant. Nur so aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich schwierig. Ja. Also ich arbeite 6 Tage die Woche. Mein Tag als Gastronom beginnt morgens um 10 und endet dann irgendwann abends um 23 oder 0 Uhr. Und dann habe ich meistens nur den Montag frei. Das heißt, es muss auch schon wirklich sehr attraktiv sein. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran, wie wir da halt auch die Branche besser vernetzen können, Community bilden und dann auch Mehrwert stiften. Aber es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ja. Also wir haben letztes Jahr mal für unsere Bestandskunden ein Event gemacht und die eingeladen. Eigentlich echt ein nettes Setting. Und da gab es dann halt auch so 10 Minuten vorher noch Leute, die gesagt haben, ich schaff's leider nicht, einfach zu viel zu tun.
Ja. Also habe ich hohes Verständnis für, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht muss man die ins Spa einladen, ja? Montag sozusagen der Wellness-Day für Restaurantbesitzer. Einfach mal war Bali mit 100 Leuten jetzt nur in Berlin.
Und alle nackt.
offen übers Geschäft sprechen ist das Motto. Genau. Wahrscheinlich muss man wirklich drüber nachdenken, weil natürlich das ist ja der absolute Erholungstag bei denen, wo die wirklich runterfahren, wahrscheinlich auch Familie im Fokus steht. Ja. Also, aber erstmal schon. Jetzt wo kommt das weitere Wachstum her? Ne? Ich denke jetzt mit Investoren an Bord, gibt es auf jeden Fall Ambitionen bei euch, die Company weiter wachsen zu lassen. Ich glaube jetzt 13 Millionen ist schon viel, aber wenn ich mir den deutschen Markt angucke, in Deutschland wahrscheinlich immer noch irgendwie weit weg von Marktsättigung. Wie denkt ihr über Wachstum nach? Kommt es weiter aus der Dachregion? Internationalisiert ihr, wenn Dachregion? Wie könnt ihr weiter wachsen, schneller und vorhersagbar wachsen? Woher kommt Wachstum bei euch die nächsten 12 Monate?
Ja, also der erwähnt, wir sind mit Food Delivery damals gestartet, sind da jetzt auch Marktführer und spielen das gleiche Playbook jetzt eigentlich im QSR durch, also Quick-Service-Restaurant-Bereich, haben da halt jetzt einfach die Lösung vervollständigt. Das heißt, wir können Kunden über jeden Touchpoint letztendlich dann für sie auch verfolgen, das halt auch effiziente Marketing dann auch wieder verwenden. Und der Markt ist halt doppelt so groß wie der ganze Food-Delivery-Markt. Ja, das heißt, wir wachsen halt einfach in so einem neuen Vertical, was halt für uns spannend ist und was ich halt auch einfach aufgrund des Kostendruckes dann viel schneller entwickelt als andere Restaurantbereiche nochmal. Und das ist das, worauf wir uns jetzt gerade fokussieren. Internationalisierung, schauen wir uns jetzt halt gerade Belgien zum Beispiel an. Das ist halt eine ganz gute Erweiterung für uns, weil wir in den Niederlanden schon ein Team haben, da mittlerweile halt auch ganz gute Fortschritte gemacht haben, was so die Marktexpansion anbelangt. Und ja, Österreich, Schweiz nehmen wir mit und gucken parallel aber auch noch in weiteren Ländern. Wir hatten mal einen Ausflug gemacht nach Spanien, hatten da schon mal ein Team, das muss man dann leider wieder einstellen, als die Ukraine, als der Ukraine-Krieg dann losging und die Investoren dann schon sehr darauf gedrängt haben, wesentlich kapitaleffizienter zu sein. Aber es ist letztendlich auch noch nicht vom Tisch. Ja. Also es gibt noch sehr spannende Restaurantmärkte. Aber das, was wir auch festgestellt haben, ist, obwohl, sagen wir, 95% einer Software dann immer passt, gibt es dann halt immer noch 5%, die lokalisiert werden müssen. Und das Aufbauen von so einem Branding innerhalb eines solchen Marktes ist definitiv halt auch nochmal zeitaufwendig. Also in Niederlanden haben wir halt auch 3-4 Jahre gebraucht, um tatsächlich halt richtig die Sichtbarkeit und das das Interesse und den Trust dann halt zu hinzubekommen, sodass wir tatsächlich jetzt auch wesentlich leichter verkaufen. Ja, es braucht halt alles seine Zeit. Ja. Gegebenenfalls könnte es aber auch sowas wie M&A sein. Ja, also da gibt's, der Markt ist sehr fragmentiert, auch in ganz Europa. Und es gibt so ein paar Player, die sind halt in einer ähnlichen Größe, mit denen wir halt auch im Gespräch sind. Ja. Also durchaus auch noch ein Potenzial.
Wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Inwieweit kann man irgendwie ein gutes M&A-Playbook vielleicht da drauf machen, weil du dir halt schon vielleicht die Brand auch in einem anderen Markt mit einkaufst und den Trust. Und vielleicht auch schon Technologie installiert ist beim Kunden, die du dann super erweitern kann. Aber ist natürlich auch kein einfaches Game, sowohl in der Finanzierung als auch in der Integration.
Definitiv.
Kann man auch viel Komplexität und Ressourcen, Komplexität schaffen und Ressourcen drauf verwenden, ne?
Ja, deswegen haben wir auch gesagt, also Fokus erstmal weiter auf unsere Kernmärkte, die halt weiter ausbauen, da besser werden und dann aus der Stärke heraus im Grunde genommen dann halt auch nochmal ins Ausland gucken und dann halt schauen, was deine Strategie ist, um in weitere Märkte zu gehen.
Jetzt ist das AI-Thema natürlich bei euch als SaaS-Unternehmen, was in Berlin sitzt, sicherlich ebenfalls sehr hoch aufgehangen und aus deinem privaten Netzwerk gibt es ja da auch einige Personen, die sich damit sehr viel mit beschäftigen werden. Wie denkt ihr über AI nach und was sind so, also wie nutzt ihr AI heute vielleicht insbesondere für euren eigenen Go-to-Market?
Also ich glaube, es gibt mittlerweile keine Abteilung, in der nicht irgendwie AI eingesetzt wird bei uns. Wir haben glücklicherweise auch genügend Leute, die sich dafür auch selbst interessieren. Es ist auch immer wieder spannend, wenn ich dann mal irgendwie in den Teams unterwegs bin und dann plötzlich Leute entdecke, die, das hatte ich letztens in den Niederlanden, die dann plötzlich da sitzen und selbst mit AI irgendwelche Sachen dann noch programmieren, um halt sich und den Kollegen dann noch das Arbeiten zu vereinfachen. Ansonsten, ja, Go-to-Market, ganz klassisch natürlich im Marketing, jede Menge Sachen, um das halt dort entsprechend in der Content-Erstellung zu unterstützen. Im Sales bauen wir uns halt gerade, oder sind wir jetzt gerade dabei, ist jetzt gerade so im Abschluss, da halt einfach auch nochmal bessere Qualifizierung von Leads vorzunehmen, Sales-Gespräche halt besser zu monitoren, ob die halt gut sind, Trainings zu automatisieren und da halt zu schauen, dass die Leute besser werden. Das sind so die Themen, die du da halt dann nutzen kannst. Ja. Genau, da gibt es einiges am Markt, was man so nutzen kann. Wir haben ja festgestellt, dass wir dann doch einiges auch selbst bauen müssen, weil es wiederum halt dann für die Kunden, die wir adressieren wollen, dann nicht so viele Lösungen gibt. Und die Daten, vor allem die vorhanden sind im Netz, leider halt auch nicht hundertprozentig sauber sind. Ja. Also Restaurants hinterlassen leider auch nicht so viele Spuren, die man halt dann tracken kann. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Webseite und dann halt irgendwie so ein bisschen Google Maps Eintrag und ein bisschen die Portale, aber das war es dann halt auch gewesen und da sind die Daten teilweise auch nicht wirklich gut gepflegt. Das muss ich halt schaffen, zu säubern, zu aggregieren, um dann halt auch das entsprechende Lead Scoring draus zu machen.
Vielleicht abschließende Frage dazu, Björn, was sind so zwei Sachen, die ihr einkauft, also wo ihr KI-Technologie für bestimmte Use Cases einkauft, was sind ein, zwei Cases, wo ihr sagt, hey, das gibt's nicht am Markt, das bauen wir wirklich intern selber, einen hast du jetzt schon genannt, wahrscheinlich irgendwie automatisiertes Lead-Scoring mit Intelligenz. Aber ich lasse die Frage mal so stehen, was kauft ihr ein? Was sind Empfehlungen? Also ganz konkret, was würdest du vielleicht anderen Foundern, die zuhören, auch sagen, hey, testet das mal. Und was vielleicht ein zweiter Case, den ihr selber macht?
Genau, also das, was wir selber machen, ist halt diese ganze Lead-Scoring, Lead-Enrichment und so weiter. Da hatten wir in der Vergangenheit so ein bisschen mit Clay rumgespielt. Das war aber dann nicht ganz hundertprozentig treffend. Da kann man sicherlich halt nutzen, aber ist für unseren Use Case dann nicht ganz ausreichend. Und wir kaufen dann und wir nutzen im Grunde genommen dann halt eine ganze Teil unterschiedlichen Tools, die wir dann halt mit N8N einfach zusammenpacken und da halt dann Automatisierung drauf bauen, die wiederum dann halt die Sachen in Datenbanken abspeichern, sodass wir die dann abrufen und dann verifizieren können. Und ansonsten, was kaufen wir uns ein? Wir testen halt im Marketing einen ganzen Teil an unterschiedlichen Sachen. Jetzt sind wir gerade dran, Videogenerierung mit Veo zu testen, ob wir damit halt dann besser laufen, um halt einfach die Hooks besser hinzukriegen. Wir haben in der Vergangenheit immer sehr viel selbst gedreht, weil wir einen eigenen Videografen auch mit an Bord haben, einfach festgestellt haben, okay, müssen wir einfach wesentlich schneller werden. Und auch da schauen wir gerade, wie können wir die Sachen nachher vereinfachen, um schneller einfach Sachen zu posten, um rauszubringen. Das heißt, es gibt jetzt gar nicht das eine Tool, wo wir sagen, so wow, das, also im Hintergrund ist häufig dann ChatGPT, ja, was wir halt irgendwie für unterschiedliche Sachen verwenden. Aber es gibt jetzt gar nicht das eine Tool, wo wir sagen, okay, wow, das ist jetzt so gut, das nutzen wir jetzt gerade, sondern testen halt gerade einfach noch sehr, sehr viele Sachen, schauen, tauschen uns mit anderen Leuten aus, um zu gucken, was da am besten funktionieren kann.
Keine konkrete Empfehlung von Björn an der Stelle, sondern gerade noch Try and Error, kann ich nachvollziehen. Eine konkrete Empfehlung zum Abschluss des Gesprächs brauche ich aber von dir, Björn, und zwar, was ist dein Top-Restaurant-Tipp für Berlin, von der Burgerbude bis zum Sterne-Restaurant, kann alles sein. Wo gehst du selber gerne hin? Wo sollten unsere Artisten, Artistinnen, wenn sie mal in Berlin sind, mal lecker essen gehen?
Von der Morbid. Und da gibt's auf jeden Fall, also, und ich habe da so eine Burgergruppe, also ein paar Kumpels, mit denen ich Burger essen gehe. Smack Burger mag ich auf jeden Fall ganz gerne, so ein Grilled Sandwich. Das ist halt super. Sonst ein Lieblingsrestaurant.
Das reicht uns. Du darfst nur einen Tipp abgeben. Smackburger hatten wir definitiv noch nicht. Und ich glaube, in Moabit gibt es aktuell auch noch wenig Tipps. Weißt du ungefähr, welcher Straße der ist in Moabit?
Das ist Turmstraße. Ja.
Okay, nehmen wir auf. Gibt es wie immer bei uns auf der Website. Also für alle Leute, die mal Smackburger essen wollen und Björn treffen per Zufall. Sehr guter Tipp. Ich kann an der Stelle nur Danke sagen, Björn. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wirklich viele Insights und sehr, sehr coole Erkenntnisse, wo ich viel gelernt habe, und erstmal auch Glückwunsch bis für die Skalierung bis hierher. Ich drücke euch die Daumen, dass es genauso weitergeht und ihr sozusagen wirklich das führende Operating System werdet hier in Dach und darüber hinaus. Danke für deine Zeit am heutigen Tag.
Danke, danke.
Mach's gut, mein Lieber. Bis dann.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und danke, lieber Björn, für deine Klarheit, deine Learnings und die tiefe operative Perspektive auf Vertical SaaS im Restaurantbereich. Wenn ihr nicht nur zuhören, sondern mitdiskutieren wollt, dann kommt am 9. Oktober 2025 zum Artist Summit nach Berlin, das größte und kuratierteste Event für B2B SaaS im Dachraum. Über 500 FounderInnen, Top-Level-Executives und Investoren, ein ganzer Tag voller Masterclass und Roundtables. Ich glaube, 80 an der Zahl wird es geben, zu den top-aktuellen Themen im Go-To-Market, in AI, in Growth und zum Fundraising. Wir freuen uns auf kein Bullshit, keine Sales-Pitches, sondern wirklich echte Learnings und einen ehrlichen Austausch auf Augenhöhe. Kommt vorbei, erweitert euer Netzwerk und nehmt den Value mit fürs ganze Jahr. Wir freuen uns auf euch, nur noch etwas mehr als 2 Monate. Dann kommt die komplette SaaS-Szene wieder in Berlin zusammen. Bis dahin und bis nächste Woche. Liebe Grüße und freudiges Bauen, der Julius.